Seven, we are 2000. Then hit our stack, then hit the road. For the flowers, it's that I'll make. For the flowers, it's that I'll make. Hallo, ihr hört Radio A, die Sendung für libertäre Kultur, Politik und Syndikalismus. Ihr hört uns auf Querfunk 104,8 MHz.
Meine lieben Hörerinnen und Hörer, wir haben den 14.10.2018. Wäre das nicht so, würdet ihr eine Wiederholung hören. Ihr hört uns auf 104,8 MHz oder über den Livestream auf querfunk.de. Heute hört ihr wieder Radio A mit der libertären Gruppe Karlsruhe und wir haben interessante Themen für euch. Einmal einen Beitrag zum den NSU-Prozess, der ja im Juli geendet hat, von unserer Geschwistersendung Radio A Berlin. Wir danken euch, dass wir den abspielen können. Ja, sehr interessant. Und auch zu einem aktuellen Anlass, so wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, war ja in Medien, wurde gerade in Chemnitz eine Nazi-Terrorzelle, also die Revolution Chemnitz, hops genommen, was für eine weitere Zuspitzung von rechts spricht. Im Allgemeinen scheint es dort einen regen Austausch zwischen Polizei, Verfassungsschutz, aber auch Politik in Sachsen zu geben mit den Rechten. Ja, verwundert mich jetzt persönlich nicht. Aber weiteres werdet ihr ja bestimmt in anderen Medien mitbekommen haben. Wir haben auch schon öfters über die Thematik berichtet, aber jetzt weiter im Programm. Wir haben nämlich auch nicht so arg viel Zeit. Danach haben wir ein kleines Hörspiel für euch. Und zwar ein Hörspiel über Hausdurchsuchung, wie sich Aktivisten und Aktivistinnen darauf vorbereiten können. und zum Schluss endlich eine kleine eigene Radiosendung in unserer Sendung. Und zwar waren Genossen und Genossinnen von uns vom Radio A Berlin und A Radio Karlsruhe waren zusammen in Portugal unterwegs. Also wenn ich mich recht entsinne, war das letztes Jahr im Winter. Dort haben sie eine Radiosendung gemacht über Anarchismus in Portugal. Ich werde schauen, dass ich diesen Teil auch extra auf unserer Homepage, wo ihr immer gerne mal vorbeischauen könnt, um auch Vorträge und so nachzuhören, also hochzuladen. radioa.noblogs.org, also Werbung, Achtung, aufgepasst, radioa.noblogs.org. Dort werdet ihr auch diese Sendung zum Nachhören wiederfinden. Aber auch natürlich, was wir versuchen demnächst für euch dort bereitzustellen, ist ein Vortrag zu Knastaufständen in den USA und über libertäre Widerstandskämpfer gegen die Franco-Diktatur in Spanien. Das wäre sozusagen unser Hauptprogramm. Aber uns ist noch wichtig, oder war es in der Vorbereitung noch wichtig, über ein paar andere Sachen zu sprechen. Das werde ich jetzt im Vorfeld tun. Und zwar, wenn ihr in Karlsruhe Umgebung seid, werdet ihr ja bestimmt mitbekommen haben, dass es gestern eine antirassistische Demonstration in Karlsruhe gab, die auch sehr gut besucht war, überraschend mit über 2000 Menschen, schätze ich mal. Zum Teil wird von 2500 Menschen gesprochen. Das kann ich nicht so wirklich einschätzen. Inhaltlich ging es natürlich bei dieser Demonstration um Solidarität mit den privaten Rettungsschiffen im Mittelmeer. Also die Seebrücke war beteiligt. Allgemein gegen Lagerunterbringung, gegen rassistische Polizeikontrollen und so weiter und so fort, aber auch gegen den Rechtsruck in unserer Gesellschaft und gegen die Spaltung von Menschen, die Not leiden. Also, dass es egal ist, ob das jetzt Menschen mit deutscher Staatsbürgerschaft sind oder Menschen von außerhalb, so die Menschen haben ein Recht auf bezahlbaren Wohnraum, auf gute Arbeitsbedingungen, auf Menschenrechte im Allgemeinen. Dazu hatten wir auch eine Transparenzaktion gemacht, hier in Karlsruhe, wo wir an mehreren Stellen Transparente aufgehangen haben, um auf diese Demonstration hin zu mobilisieren. Wir hatten auch den Aufruf unterstützt. Interessant bei der Thematik ist, dass parallel in Berlin ja die Unteilbar-Demo stattgefunden hat mit 2500 TeilnehmerInnen anscheinend, die thematisch in eine ähnliche Richtung ging, wo ich aber persönlich sagen muss, obwohl ich es natürlich positiv finde, wenn die Zivilgesellschaft in Deutschland langsam am Aufwachen ist und dem Rechtsruck was entgegenzusetzen hat, muss ich darauf hinweisen, dass dort auch, sagen wir mal, nicht nur grenzwertige Vereinigungen den Aufruf unterschrieben haben. Dort sind zum Beispiel Erdogan-nahe islamische Gruppen dabei, auch die Muslimbrüderschaft, also eine Vorfeldorganisation der Muslimbrüderschaft. Wer weiß, was sich die Organisatoren dabei gedacht haben. Ja, aber da kann ich jetzt keine Schnellanalyse geben. Aber ich wollte darauf hinweisen, thematisch auch passend noch. Und zwar finden ja in Kandel in der Pfalz immer noch rechte Demos von dem sogenannten Frauenbündnis um Marco Kurz statt. So auch am 6. Oktober. Der Marsch des Frauenbündnisses wurde stark gestört. Es gab lustige Aktionen auch. Aber darüber will ich auch gar nicht so arg viel erzählen. Und zwar haben nämlich auch die Beobachter News einen Artikel dazu. Was vielleicht noch hervorzuheben ist, dass dort ein Antifaschist von einem Polizeihund gebissen worden ist. Und es gibt Bilder dazu. Die Polizei hat ihren Hund sozusagen nicht zurückgezogen. Die Frage ist überhaupt auch, was hat ein Polizeihund ohne Maulkorb auf einer Demonstration zu suchen? Aber da könnt ihr nachlesen unter beobachternews.de. Dort gibt es auch Videos und Bilder zu dem Tag. Genau. Dann würde ich sagen, spiele ich nochmal Musik von der Antilopen-Gang, passend zum Thema. Und danach, wie gesagt, der NSU-Beitrag vom A-Radio Berlin. Ja.
jedem Provinznest gibt es ein paar Kneipen, die irgendwas mit Deutschheimat oder Adler heißen. An ihren Theken sitzen überall dieselben Hurensöhne. Sie fordern sowas wie den Volksentscheid auf Bundesebene. Du musst ein Deutscher sein, wenn du in diese Kneipen gehst. Und immer zu betonen, dass es den Deutschen scheiße geht. Sie würden überfremdet, weil Flüchtlinge kämen, die alle kriminell sind und sich nicht benehmen. Es wär so schrecklich, denn Oma, ihre Rente fällt nun angeblich irgendwelchen Roma in die Hände. Und aufgrund inländerfeindlicher Familienpolitik wünscht man sich Eva Herrmann oder gleich Hitler zurück. Zwischen Schnaps und Bier wird der Hass geschürt, der sich auf jeden Fall mit einem Knall entladen wird. Denn heute dreschen sie noch Stammtischparolen, doch morgen haben sie Sprengstoff und scharfe Pistolen.
Und Günter Grass schreibt ein neues Gedicht.
Und Beate Zschäpe hört YouTube.
Und Max Damage landet nen Hit.
Und Beate Zschäpe hört YouTube.
Und aus dem Jenseits lacht Jürgen Möllemann. Und der Holger Apfel fällt nicht weit vom Stamm.
Und Max Mustermann zündet ein Flüchtlingsheim an. Deutschland, Deutschland, du tüchtiges Land. In jeder Stadt gibt es ein paar elendige Nazis, die versuchen ihren Gegnern das Leben schwer zu machen. Ich kenne das Gefühl, wenn ständig vor der Tür Kameraden auf dich warten und dich terrorisieren. Ich erinnere mich bis heute, das Klirren der Scheiben gemischt mit schrillen Schreien riss mich aus den Träumen. Ich war mir sicher, dass sie diesmal in der Wohnung sind. Stieg aus dem Fenster, um über den Balkon zu fliehen. In Todesangst saß ich auf dem Giebel. Den Griechen haben sie gejagt und gestiefelt. Sie hatten vor der Tür gewartet, diese Schweine. Und als die Haustür aufging, hagelte es Steine. Sie haben unseren Tod in Kauf genommen. Nur durch ein Wunder sind die Jungs da nochmal rausgekommen. Aber nächstes Mal könnte das anders ausgehen. Ich beschloss, in eine andere Stadt umzuziehen.
Und Günter Grass schreibt ein neues Gedicht.
Und Beate Zschäpe hört YouTube.
Und Max Damage landet nen Hit.
Und Beate Zschäpe hört YouTube.
Und aus dem Jenseits lacht Jürgen Möllemann. Und der Holger Apfel fällt nicht weit vom Stamm.
Und Max Mustermann zündet ein Flüchtlingsheim an. Deutschland, Deutschland, du tüchtiges Land.
Jeder kennt einen, der von Verschwörung schwadroniert. Und der weiß, wer die Medien und Börsen kontrolliert. Dem es leicht fällt, die Welt in Gut und Böse zu sortieren. Und der kennt auch immer eine simple Lösung des Problems. Zu Verschwörungstheorien gehören Vernichtungsfantasien. Sie können sagen, was sie wollen, sie sind schlicht Antisemiten. All die Pseudo-Gesellschaftskritiker, die Elsässer, KenFM, Weltverbesserer. Nichts als Hetzer in deutscher Tradition, die den Holocaust nicht leugnen, sie deuten ihn um. Die Nazis von heute sind friedensbewegt. Und sie sind sehr um Palästina bemüht, sie sind tierlieb, doch sie wollen Kinderschänder lynchen. Und sie wissen, dass die Chefs der Welt im Hinterzimmer sitzen. Man kann und darf mit diesen Leuten gar nicht mehr reden. Es sollte nur noch darum gehen, ihnen das Handwerk zu legen.
Und Günter Grass schreibt ein neues Gedicht.
Und Beate Zschäpe hört YouTube.
Und Max Damage landet nen Hit.
Und Beate Zschäpe hört YouTube.
Und aus dem Jenseits lacht Jürgen Möllemann. Und der Holger Apfel fällt nicht weit vom Stamm.
Und Max Mustermann zündet ein Flüchtlingsheim an. Deutschland, Deutschland, du tüchtiges Land.
Enver Şimşek,
İsmail Yaza,
Abdurrahim Özidoru,
Theodoros Bulgaridis,
Süleyman Taşköprü,
Mehmet Kubaşik,
Habil Kılıç, Mehmet Turgut,
Halit Yozgat.
Dies sind die Namen der vom NSU Ermordeten. Dieser Beitrag ist für Sie. Bereits im Juli endete der sogenannte NSU-Prozess. Angesichts der bekannten Tatsachen zum nationalsozialistischen Untergrund, den Verstrickungen mit Staatsbehörden und auch den unzähligen offen gebliebenen Fragen war nicht nur das Ergebnis vor Gericht, sondern auch die Kurzlebigkeit der gesellschaftlichen Aufmerksamkeit schockierend sowie symptomatisch für die deutschen Zustände. Wir widmen uns diesen Monat dem Thema NSU, der geleisteten und noch zu leistenden Aufklärung und versuchen eine zumindest grobe Einordnung der Geschehnisse. Zu Hilfe kommt uns dabei Massimo. Er arbeitet schon seit Jahren zur Aufklärung und ist Teil des Tribunals NSU-Komplex auflösen. Wir sprachen am Telefon mit ihm und baten zuerst um ein Resümee zum NSU-Gerichtsprozess.
Zu dem Prozess kann man sagen, jetzt erstmal von dem Urteil auszugehen, das war ja für alle solidarischen Initiativen, die in den letzten Jahren aktiv waren, aber vor allen Dingen natürlich für die Angehörigen der Mordopfer und die Betroffenen der Bombenanschläge und ein Schock, dieses Urteil, was da passiert ist am 11. Juli. Beate Zschäpe ist zwar relativ hoch verurteilt worden, das heißt, sie ist nicht, wie man noch befürchten musste, nur für den, dass sie da ihr Haus da angezündet hat am Ende und für diesen versuchten Mord verurteilt worden, sondern sie ist tatsächlich für alle Morde des NSU verurteilt worden als gleichwertiges Mitglied. Das war sehr gut und sie hat lebenslänglich gekriegt unter besonderer Schwere der Schuld. Das heißt, sie wird jetzt auch nicht vorzeitig entlassen werden. Sie wurde eben hoch verurteilt. Der Skandal war tatsächlich, dass die anderen Mitangeklagten, es gab ja vier weitere Angeklagte, eben sehr milde bestraft worden sind. Hier zu nennen sind vor allen Dingen Ralf Wohleben, der ja eigentlich der Kopf war des thüringischen Heimatschutzes damals, der eigentlich der Konstrukteur war dieser thüringischen Neonazi-Szene und der eben auch mit dem NSU verbunden war. Und er hat 10 Jahre bekommen, ist mittlerweile auch schon auf freiem Fuß, weil die Untersuchungshaft angerechnet wurde. Und André Emminger ist dann noch zu nennen. Er war ja mit seiner Frau die engsten Vertrauten von dem Kerntrio Uwe Mundlos, Uwe Böhnhardt und Beate Zschäpe über 14 Jahre lang. Waren die befreundet, haben sie unterstützt mit Geld, mit Pässen. Er hat ein Wohnmobil angemietet, mit dem Anschläge verurteilt worden sind. Und das Gericht hat halt gesagt, dass er kein Teil des NSU war und auch nicht wissen konnte, was die gemacht haben. Und hat ihm sozusagen lächerliche zweieinhalb Jahren verurteilt. Im Gerichtssaal selber beim Prozessende am 11. Juli waren sehr viele Neonazis anwesend, alle uniformiert. Auch André Emminger hatte sich so schwarz gekleidet und er konnte sozusagen direkt nach Prozess, also nach dem Ende dieses Tages eben als freier Mann das Gerichtsgebäude verlassen, was er mit unter dem Jubel seiner Neonazi-Kameraden eben gemacht hat. Und das war sozusagen ein Schock für die Angehörigen, dass sozusagen dieser immer noch sehr aktive und gefährliche militante Neonazi-Kader da einfach freigelassen wurde.
So beleidigend wie dieses Ergebnis, insbesondere für die Angehörigen und Betroffenen ist, lässt es sich als richtungsweisendes Signal der deutschen Justiz verstehen. Und es enttäuscht sicherlich, dass von manchen dem Staat vielleicht geschenkte Vertrauen in dessen Willen und Fähigkeit, die Neonazi-Szene zu verfolgen oder gar zu zerschlagen.
Das hat nämlich auch noch eine andere Konsequenz. Es gibt ja noch 9 weitere Ermittlungsverfahren gegen das Netzwerk des NSU, also Helfer und Helfeshelfer in bundesweit. Und es gibt auch noch ein Strukturermittlungsverfahren und es ist klar, nach diesem Urteil gegen Wohleben und Emminger, dass jetzt andere Neonazis dann nicht mehr verurteilt werden, weil wenn die beiden schon, wenn den beiden schon unterstellt wird, sie konnten ja nicht wissen, was der NSU wirklich angerichtet hat, dann was soll dann irgendein Neonazi in Köln oder Kassel davon gewusst haben sollen. Also insofern war das Signal ein sehr deutliches und ein erschütterndes. Axel Hoffmann, einer der Nebenklagevertreter, hat es eben auf den Punkt gebracht, das Urteil ist eine Aufforderung an die Neonazi-Szene, weiter zu morden, weiter Anschläge zu begehen. Es ist ein Signal, dass man das jahrzehntelang machen kann und es einem eigentlich nichts passiert. Und es gab noch ein anderes Signal, das sollte man auch nicht vergessen. Es gab ja noch einen weiteren Angeklagten, der sich sehr früh schon aus der Neonazi-Szene tatsächlich gelöst hatte, der bereut hatte und auch umfassend, als einziger überhaupt umfassend Aussagen gemacht hat. Und der ist zu 3 Jahren verurteilt worden. Das heißt, auch da nochmal das Signal an die Neonazis, es lohnt sich nicht, wenn ihr aussteigt, aber wenn ihr weitermacht, dann passiert euch nichts. Und das ist der eigentliche Skandal. Und wenn man mitgekriegt hat in München zur Mobilisierung an dem Tag, wir standen ja mit mehreren tausend Menschen vor dem Gerichtsgebäude, haben auch eine Demonstration gemacht, wenn man mitgekriegt hat, wie erschüttert und wirklich am Ende eigentlich die Angehörigen der Mordopfer waren nach diesem Urteil, das vergisst man, glaube ich, nicht so schnell. Das ist der eigentliche Skandal dieses Tages. Ja, und dieses ganze Gerichtsverfahren, es ging jetzt über 5 Jahre, der größte sogenannte Terrorismusprozess in Deutschland, der Geschichte Deutschlands, wenn man sich den verfolgt hat, NSU-Watch hat das ja vorbildlich gemacht. Die saßen ja jeden Tag von diesen vielen hundert Gerichtsverfahrenstagen dort und haben mitprotokolliert. Wenn man sich das eben anguckt, dieses Gerichtsverfahren, kann man eben sagen, dass das Gericht vor allen Dingen, also die Bundesanwaltschaft und auch der Richter, vor allen Dingen eins dort versucht hat, nämlich zu signalisieren, dass das ein ganz normales Mordverfahren ist und eben kein politisches Terrorismusverfahren. Das heißt, sie haben mit aller Kraft versucht, das ganze Umfeld, was ja die Nebenklage, also die Betroffenen mit ihren Anwälten und Anwältinnen versucht haben reinzukriegen, wer gehört noch dazu, wie waren die Netzwerke, wer hat ihnen geholfen. Dieses Moment, auch das Moment der rassistischen Ermittlungen, dass die Polizei viele Jahre nur gegen das Umfeld der Opfer ermittelt hat, gegen die Familien ermittelt hat und überhaupt nicht die Neonazi-Szene eigentlich gegen die ermittelt hat, dass das Gericht aufrechterhalten hat, diese Geschichte im Grunde genommen, dass es nur ein isoliertes Kerntrio war, dass es kein Umfeld, dass es eigentlich keinen Nazi-Terrorismus in Deutschland gibt, keine Netzwerke, die heute noch aktiv sind oder die da was zu tun haben. Also das war sozusagen das Zweite, was man zu diesem Gerichtsverfahren sagen kann, dass im Grunde genommen die Bundesanwaltschaft die ganze Zeit versucht hat, Entwarnung zu signalisieren, zu sagen, hier geht es um ein Mordverfahren, aber eben das politische Moment, wer da jetzt verstrickt war mit denen, ideologisch und auch ganz praktisch, das wurde eben nach Kräften rausgehalten und das Urteil ist eben entsprechend. Also Cheper als Mitglied des Kerntrios hoch verurteilt, aber diese ganzen anderen Nazis da drin im Grunde genommen gar nicht oder sehr milde. Und das ist eben genau das Problem, was wir ja, die wir seit Jahren dazu arbeiten, eben sehen, dass der strukturelle Rassismus, die Netzwerke, das sozusagen Normale, dass hier Nazis die ganze Zeit sich bewaffnen, dass sie ihre Haft nicht antreten, in den Untergrund gehen, dass sie Waffen besitzen, dass sie Anschläge planen, dass sie Todeslisten führen, dass das im Grunde genommen immer verharmlos, geleugnet, verschleiert wird. Das ist das eigentliche Problem, was dieser Prozess eben nochmal exemplarisch gezeigt hat.
Diesem Ausdruck des strukturellen Rassismus gingen andere vorher. Seit die Ermittlungen nach den ersten Morden aufgenommen wurden, setzten sie sich fort.
Das war ja bei allen Mordopfern und bei allen Bombenanschlägen, zum Beispiel auf der Kolbstraße, dasselbe Muster, dass die Betroffenen, die Angehörigen angegangen worden sind, gegen die jahrelang ermittelt wurden, sind DNA-Proben, dass Gerüchte gestreut wurden in ihrer Nachbarschaft, sie hätten doch irgendwas Krummes da mit Drogen, mit Waffen, mit sonst was, Rotlichtmilieu zu tun. Es wurden gezielt Lügen verbreitet, um sozusagen diese migrantischen Communities zu destabilisieren, während sozusagen die Betroffenen, die Angehörigen immer gesagt haben, es müssen Rassisten, es müssen Nazis gewesen sein und dem wurde eben nicht gefolgt.
Die Art und Weise der Ermittlungen, die Vorgehensweise der Staatsanwaltschaft, des Gerichts und der eigentliche Ausgang des NSU-Prozesses ragen dabei nicht als isolierte Ereignisse hervor. Vielmehr ist das Ende des Gerichtsprozesses umhüllt von einem gesellschaftlichen und institutionell-politischen Rechtsruck. Aber auch die Morde des NSU folgten in den 1990er Jahren, einer Zeit brutaler Pogrome in Deutschland. Daher stellten wir die Frage, inwieweit der NSU-Komplex als Kontinuität und Steigerung rassistischer Zustände, aber auch im Kontext einer gesellschaftlichen Rechtsverschiebung zu verstehen ist.
Es gibt natürlich sozusagen eine bestimmte Konjunktur des Rassismus nach der Wiedervereinigung mit den Pogromen, mit den Anschlägen, den Brandanschlägen, den Angriffen, den vielen Toten nach 1990, in den 90er Jahren vor allen Dingen, die eben auch absolut nicht verfolgt wurden juristisch, wo die Polizei auch wenig dagegen gemacht hat, die auch nicht verurteilt worden sind, selbst die man gekriegt hat. Also dieses Klima der Straffreiheit, was wir ja auch vom Tribunal angeklagt haben aus den 90er Jahren, das ist ja genau das Klima, in dem der NSU oder der thüringische Heimatschutz, aus dem der NSU hervorgegangen ist, groß geworden sind. Die haben das ja mitgekriegt, das war ihre Jugendzeit. Also dieses, man kann sich organisieren, man kann Waffen sich besorgen, man kann Anschläge machen, aber im Grunde genommen passiert nicht viel. Das hat unterschiedliche Gründe, es hat eine gesellschaftliche Komponente und es hat natürlich auch eine geheimdienstliche Komponente. Der Geheimdienst hat die ganze Zeit seine Finger im Spiel hat insofern, dass er diese Neonazi-Strukturen eben geschützt hat und unterstützt hat im Aufbau. Der Glabs, der Journalist, der sehr stark recherchiert hat zum NSU, hat das mal auf den Punkt gebracht, er hat gesagt, Man kann in Deutschland keinen Neonazi-Kader, also nicht aufsteigen in der Neonazi-Struktur, wenn man kein V-Mann ist, also kein Mitarbeiter des Verfassungsschutzes oder ein V-Mann des Verfassungsschutzes. Weil wenn man einer ist, wird man geschützt vor Verfolgung, man kriegt Geld, man kriegt Informationen, man endet eben nicht im Knast. Und das wissen natürlich die Kameraden auch, insofern ist das eben auch ein Teil. Aber natürlich der andere wichtigere Teil für uns ist tatsächlich der gesellschaftliche Aspekt. Und den hat man natürlich auch in den 90er Jahren schon. Also dass sozusagen Neonazis oder Rassisten kontinuierlich und auch organisiert und auch unorganisiert, auch spontan sozusagen Migranten und Migrantinnen angreifen, umbringen, und im Grunde genommen passiert nichts. Also im Gegenteil, es wird ihnen sozusagen insofern Recht gegeben, dass das Recht auf Asyl 93 de facto abgeschafft wurde, weil gesagt wurde, naja, hier sieht man ja, das Boot ist voll, wenn es so viel Gewalt gibt, dann müssen, sozusagen haben wir zu viele Ausländer, das ist das Zeichen. Also deswegen ist das jetzt gar nicht so neu, gleichwohl finde ich schon auch, dass natürlich jetzt gerade, kann ja auch niemand bestreiten, einen Rechtsruck gibt, und ich finde auch, dass das Urteil da auch reinpasst. Also, weil natürlich hätte der Staat hier nochmal die Chance gehabt zu sagen, wir räumen jetzt hier auf mit dem Rechtsterrorismus, mit dem Naziterrorismus, und verurteilen die jetzt groß. Und dass die tatsächlich, also die an demselben Tag unter den Jolen der Nazi-Freunde da freigelassen haben, ist natürlich ein Zeichen, was auch gesendet wird. Und dieses Zeichen macht mir eben auch Angst, zu sagen, es ist uns hier völlig egal, sogar was die liberale Presse sozusagen über uns schreibt, weil es gab ja auch eine Empörung darüber in den Zeitungen. Es ist uns jetzt wirklich egal, wir machen jetzt dieses Zeichen und sagen, die Neonazis lassen wir laufen und das geht hier weiter, und die Betroffenen, für die sind uns hier egal. Und das finde ich schon nochmal eine neue Qualität im Diskurs und eine Verrohung und ein Ausdruck des Rechtsrucks.
All das nur als Ausdruck und Folge der Verschiebung gesellschaftlicher Verhältnisse zu verstehen, ist nicht nur unbefriedigend, sondern verkürzt auch mit Sicherheit. Es bleiben die Fragen: Wie kann so etwas passieren? Wieso verhält sich der deutsche Staat so, wie er es tat und tut?